Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam durch die Fastenzeit gehen können. Am nächsten Sonntag ist bereits der zweite Fastensonntag und wie gewohnt besprechen wir mit euch die drei biblischen Texte des Sonntags. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch dabei, Christel Köhler, als Neutestamentlerin. Der zweite Fastensonntag beschert uns nach dem Festhalten, was wir ja am ersten Sonntag dieser Fastenzeit erlebt haben, nun also eine Dynamik in eine andere Richtung. Nicht das Halten ist die Frage, sondern der Ausblick. In allen drei Texten an diesem Sonntag geht es um das Kommende, also das, was Gott uns zuspricht. Aber nicht nur den Ausblick darauf, sondern auch unsere Umgehensweise und unsere Herangehensweise mit dem, was Gott uns verheißt.
So ist es auch in der ersten Lesung, die aus dem Buch Genesis stammt. Und wir sind bei dem wunderbaren Thema der Verheißung an den Erzeltern. Der Text am Sonntag fängt an mit dem Blick von Abraham in den Himmel hinauf. Aber eigentlich geht es um die Zukunft von ihm und von seinen Nachkommen.
Wir schauen deshalb direkt mal ans Ende dieses Textes Genesis 15. Da heißt es dann zum Abschluss der Lesung in Vers 18: An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom.
Ein wunderbarer Text, in dem ganz viel direkt zusammengebunden wird, was im Buch Genesis so wichtig ist. Gott schließt einen Bund mit einem der Erzeltern, mit Abraham, der später zum Abraham wird. Und viel wichtiger, es gibt zwei große Verheißungen, die sich durchs ganze Buch der Genesis durchziehen. Die Verheißung einer großen Nachkommenschaft für die Erzeltern, das ist der erste Teil, deine Nachkommen, und dann geht es weiter, gebe ich dieses Land. Das ist der zweite Teil, die zweite große Verheißung, die Landverheißung. Die zieht sich ja dann nicht nur durch das Buch Genesis, sondern hin bis zum Buch Deuteronomium, bis dann endlich das Land erreicht ist.
Jetzt wird es aber auch direkt kompliziert, denn du hast gesagt, Gott schließt einen Bund mit Abraham, der dann zu Abraham wird. Aber das, worum es hier geht bei dem Bund, betrifft den Abraham eigentlich gar nicht mehr selbst so richtig.
Naja, es sind seine Nachkommen, das betrifft ihn schon. Aber der eigentliche Knackpunkt bei dem Text ist, wenn wir ein paar Verse vorher nochmal nachgucken, da klingt alles noch ganz anders. Da sagt Gott mit seiner besonderen Stimme, ich bin der Herr. Und verweist nochmal so, ich habe dich aus Ur herausgeholt. Was auch schön ist, da ist schon Exodus-Motiv drin, ist herausholen. Aber dann der wichtige Satz ist, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Nach dem Motto, ich gebe dir das Land schon. Jetzt wissen wir aber, Abraham blieb den Rest seines Lebens ein Fremder in dem verheißenen Land.
Und nicht nur bleibt er ein Fremder zu dem Zeitpunkt, wo er hier die große Verheißung der Nachkommenschaft erlebt, denn damit setzt der Text ja mehr oder weniger ein. Das heißt, also sieh doch zum Himmel, die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ja? Aber Abraham ist da als Kinderloser ohne Land und diesem Abraham wird eben all das verheißen, was wir mit dem letzten Vers schon aufgenommen haben.
Und das auch wunderbar erzählt in diesem Kapitel Genesis 15, denn es fängt genau damit an, dass Abraham ja nicht sein Leid klagt, aber sagt, ja, ich bin kinderlos, ich habe nicht mehr viel zu erwarten. Und wir steigen dann ein mit dieser wunderbaren Szene, dass Gott zu ihm sagt, guck in den Himmel, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Du wirst ein riesiges Volk hervorbringen. Eben ein Volk, das später ein Land zu eigen sich machen wird. Beziehungsweise in der Terminologie des Alten Testaments ein Land bekommt. So. Und dann passiert ganz schnell etwas. Der eben noch sagt, ja, ich bin kinderlos, da passiert jetzt eh nichts mehr, guckt in den Himmel und glaubt dann den Worten Gottes. Dieser Blick in den Himmel überzeugt ihn. Dieser Blick hinauf ist das, was er in dem Moment braucht und er ist gefestigt.
Naja, also da würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen, denn in Vers 8 heißt es ja dann nochmal, also Abraham fragt dann, Herr und Gott, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Also er glaubt ihm, aber er denkt sich, naja, so eine gewisse Sicherheit hätte ich ja doch ganz gerne.
An der Auslegung von dir ist natürlich auch was dran. So kann man das lesen. So kann man es auch lesen, wenn man im Hebräischen nachguckt. Aber was sehr, sehr spannend im Hebräischen ist, dieser eine Satz, dieser Vers 6, und er glaubte dem Herrn, steht da im Perfekt. Das Besondere ist hier, wird eine Aussage gemacht, Abraham ist in seinem Glauben fest verankert in seiner Beziehung zu Gott. Und diese Bitte um ein Zeichen ist nichts anderes als eine Bestätigung. Das ist kein Hinterfragen, das ist kein, mach mal bitte Fußnote 3 dran, damit es wirklich klappt. Sondern ist die Sache, okay, gib mir etwas, das ich sehen kann, damit mein Glauben auch im Sehen nochmal bestätigt wird.
Das scheint Gott ja auch ziemlich ernst zu nehmen, denn es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die der Abraham herbeiholen soll. Das dreijährige Rind, die dreijährige Ziege, den dreijährigen Widder, die Turteltaube, eine Jungwirtaube. Und die müssen dann da alle irgendwie ausgebreitet werden. Und dann passiert eine Form von ja, Schauwunder oder wie auch immer man es vielleicht formulieren will. Aber Gott sagt, okay, ich mache das jetzt nicht nur an einem kleinen Beispiel, ne, mache ich ein Exempel, wie das funktioniert, dass du mir trauen kannst, sondern er sagt, okay, bitte, dann hol mal alles zusammen, was du finden kannst und ich werde meine ganze Macht und Herrlichkeit in gewisser Weise genau daran zeigen, um dir die Sicherheit zu geben, all das, was ich dir verheißen habe, das wird auch eintreten.
Was für eine komische Szene, ne? Abraham soll da alle Tiere herholen, die man nachher im Buch Levitikus lernen wird, als die Tiere, die man normalerweise opfert. Dann werden die zerteilt und dann geht da ein Feuer durch. Eine sehr abstruse Szene, die sich sehr gut erklärt, wenn man ins Buch Jeremia guckt. Weil wir sind ja beim Bundesschluss hier. Und Gott sagt Abraham nichts anderes. Mit dem Durchgehen als Feuer sagt er, guck mal, das Schicksal dieser Tiere möge mein Schicksal sein, wenn das, was ich dir verheißen habe, nicht eintreffen wird. Das ist super krass, weil hier haben wir ein klasse Beispiel für der freie Gott, verpflichtet sich gegenüber einem Menschen und sagt, ja, meine Verheißungen werden wirklich eintreten. Und da sind wir jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja gesagt, oben heißt es, Abraham wird gesagt, dir gebe ich dieses Land. Und am Ende des Textes heißt es, ja, ja, dein Nachkommen gebe ich dieses Land. Und zwischendrin passiert genau dieser Bundesschluss. Und das ist jetzt gar kein Widerspruch, der sich da ergibt zwischen dem einen geben und dem anderen geben. Denn der Bund sagt ganz, ganz deutlich, mein Wort ist wahr. Und unten dann, wenn man genau in den hebräischen Text guckt, also in Vers 18 heißt es, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, so heißt es in einer Einheitsübersetzung, aber eigentlich wäre besser übersetzt, deinen Nachkommen habe ich das Land gegeben. Es ist wieder eine Perfektform, abgeschlossene Handlung. Gott sagt ganz, ganz deutlich, du wirst vielleicht als Fremder nicht in diesem Land wohnen. Aber jetzt, in diesem Moment, an diesem Tag ist schon klar, ich habe deinen Nachkommen jetzt schon dieses Land übergeben, als ihren Besitz.
Es ist eine Selbstverpflichtung, so könnte man vielleicht sagen, Gottes, der Abraham gegenüber sagt, ich gebe es dir, beziehungsweise ich habe es dir schon gegeben. All das habe ich dir schon zugeteilt, weil du meinem Wort vertraust, weil du losgehst, weil du mit mir einen Bund eingehst. Und es braucht aber für den Abraham, für diese Gewissheit, dass das eine schon eingetretene Handlung ist, offenbar, wie ja für uns auch vielleicht im Leben, immer wieder Zeichen, Anhaltspunkte, die helfen, diese Verheißung greifbar werden zu lassen. Da ist einmal hier dieses Wunder mit den Tieren, durch die das Feuer hindurchfährt, das eine. Und das andere ist, und damit sind wir fast bei Kant gelandet, der Himmel, auf den der Abraham ausblicken soll. Also dieses ganze große Panorama, was Gott über uns ausspannt, auf das Abraham schauen soll und das ihm eine Gewissheit geben soll. Mein Bund, mein Wort ist so fest, vielleicht auch, wie du diesen Himmel sicher über dir siehst.
Es schafft natürlich Vertrauen, wenn man auf diesen feststehenden Himmel hochgucken kann und dann eine wunderbare Verheißung von Gott bekommt. Jetzt ändern wir aber mal die Blickrichtung interessanterweise und springen rüber ins Evangelium. Da sind wir zwar auf dem Berg und im Bergen kann man schön hoch hinauf gucken, aber da passiert etwas anderes. Wir verankern uns sozusagen nicht im Himmel, sondern der Himmel bricht in die Gegenwart dieser Szenerie, die da im Evangelium am Sonntag erzählt wird, ein. Auf dem Berg Tabor passiert die Verklärung und himmlische Gestalten stehen mitten auf dieser Erde zwischen den Menschen und etwas Wunderbares passiert.
Dass auf dem Berg Tabor etwas Himmlisches passiert, wird dem etwas geschulten Leser sofort klar, wenn er hört, dass sich das Angesicht Jesu verändert und dass das sein Gewand leuchtend weiß wird, weil das genau die Begrifflichkeit ist, die auch aus der alttestamentlichen Terminologie auf das Himmlische, auf das Zusammentreffen des mit dem Himmel hinweist. Aber spannend ist, wir haben hier drei Jünger, die mit Jesus auf den Berg gehen. Drei, die auch zuerst berufen werden, die immer schon mal so eine etwas herausgehobene Rolle haben im Evangelium. Und mit diesen dreien geht Jesus auf den Berg, um zu beten, heißt es da. Und das ist deswegen spannend, weil das Gebet ja eigentlich von mir aus die Verbindung zum Himmel aufnehmen soll. Und in dem Moment ist es nicht, dass das Gebet wie Weihrauch emporsteigt, sondern der Himmel, wie du auch schon gesagt hast, bricht quasi in diesen Moment ganz irdisch auf dem Berg hinein.
Wir sind ja im Lesejahr des Lukas. Da lohnt sich auch darauf hinzuweisen, wir haben natürlich diese Verklärungsszene in den anderen Evangelien auch. Aber hier, dass Jesus eben wirklich betet, etwas für das Evangelium des Lukas Spezifisches. Und dass genau diese Brücke, die da gebaut wird, er betet und auf einmal aus ihm heraus erscheint dieses hell leuchtende Weiß, was uns auch an Engel erinnert. Und dann passiert es. Der Himmel bricht wirklich ein. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte.
Jetzt hast du gerade schon in Vers 30 und 31 so ein bisschen vorgelesen bzw. paraphrasiert. Und damit sind wir mitten auch in einer Szene oder in einem Element dieses Textes, das hervorragend passt zu unserem Titel des Ausblicks. Aber es ist auch etwas Spezifisches im Lukas-Evangelium. Denn nur hier finden wir quasi den Gesprächsinhalt auf diesem Verklärungsberg so dargestellt. Und in diesem Gesprächsinhalt erleben wir dieses Schon und noch nicht, diesen Ausblick vom Himmel auf die Erde und von der Erde zurück in den Himmel, so nochmal im Text selbst auch. Es ist nicht nur die Szene, die uns diese Begegnung zwischen Himmel und Erde deutlich machen will, sondern auch der Gesprächsinhalt. Die beiden sprechen von dem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte, also das, was passieren muss, das Leiden, das später in dem Kapitel auch nochmal angekündigt werden wird. Und trotzdem kommen sie aus einer Herrlichkeit, die deutlich macht, dass eben das der Ort ist, an dem Jesus eigentlich beheimatet ist.
Und das versteckt sich gut, was du gerade gesagt hast, hinter dem deutschen Wort Ende. Weil wenn man da mal nachguckt, was im Griechischen steht, da steht das faszinierende Wort Exodus. Das kennen wir alle. Der Exodus aus Ägypten, das ist das große Wort, das Herausziehen. Wenn hier also Ende steht, da steht nicht einfach platt von seinem Tod oder von seinem Leiden, sondern von seinem Hinausziehen. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Er zieht hinaus aus dieser Welt. Wohin? In den Himmel, in die Herrlichkeit. Das kann man jetzt als Leser füllen, wie man möchte. Aber es passiert erstmal, es muss erstmal in Jerusalem passieren. Und das ist die zweite spannende Sache hier beim Lukas-Evangelium. Wir haben kurz vorher in Vers 22 die erste Leidensankündigung gehört, wo Jesus sagt, ich muss leiden. Und jetzt wird das direkt sozusagen himmlisch bestätigt. Die himmlischen Gestalten, Mose und Elia in ihrer Herrlichkeit brechen rein in die Welt und verkünden, ja, so wird es sein und reden darüber.
Wir erleben in diesem Text und gerade in der lukanischen Darstellung der Verklärungsepisode das Ausgestrecktsein zwischen dem Hier und Jetzt und zwischen dem, was uns verheißen ist und was mal kommen wird. Wir haben das in dem Text aus dem Buch Genesis ja auch schon erlebt. Der Abraham, dem zugesprochen wird, ich habe dir eigentlich schon alles vermacht. Ich habe deinen Nachkommen schon alles vermacht und trotzdem erlebst du selbst es hier jetzt noch nicht so richtig in dem vollen Umfang. Und hier ganz genauso. Die Jünger stehen auf diesem Berg. Sie erleben, wie der Himmel ihnen nahe kommt, mit dem Hereinbrechen dieser beiden himmlischen Gestalten, mit der ganzen Herrlichkeit, die sich auch im Leuchten des Gesichtes und in den Gewändern ausdrückt. Wir erleben die Stimme aus der Wolke in Vers 35, die nochmal sagt, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Da bricht der Himmel massiv ein und trotzdem erleben sie, dass sie doch irgendwie ja nur auf einem Berg sind, dass sie noch im Hier und Jetzt sind und dass sie, du hast es vorher gesagt, sie eigentlich aus einer Szene kommen, wo Jesus sein Leiden angekündigt hat, wo sie selber feststellen werden, direkt danach, dass sie irgendwie unfähig sind, mit ihren ja doch irgendwie Kräften in der richtigen Art und Weise umzugehen. Sie können nämlich einen Jungen nicht heilen. Also auch sie erleben dieses Ausgestrecktsein zwischen schon und noch nicht, zwischen Verheißung und der Wirklichkeit.
Das ist ja immer bei der Verklärungsszene mein lieblingskleiner Punkt, den es da gibt, dass man da Petrus auch trifft und Petrus möchte am liebsten diese Herrlichkeit, die da reinbricht in diese Welt, am liebsten nur in drei Hütten packen und direkt auf der Welt behalten. Und bei Lukas ist es wunderbar gemacht, während Petrus noch redet, also nach dem Motto, keiner beachtet, die himmlische Stimme beachtet ihn nicht, Jesus beachtet ihn nicht, Mose und Elia sowieso nicht. Petrus denkt doch, ich möchte diese Herrlichkeit, diesen Himmel auf Erden jetzt festhalten. Aber da kommt schon die große Szenerie, die Wolke taucht auf, der Himmel spielt wieder rein und sagt ganz, ganz deutlich, mach deinen eigenen Plan nicht, sondern hier, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das heißt, ihr habt einen weiteren Weg zu gehen. Geht also, hört auf ihn, geht erstmal weiter und das führt dann wieder zurück in den Alltag, runter vom Berg.
Das Spannende ist, wenn sie runter vom Berg gehen, sind sie still. So viel sie da oben vermeintlich geplappert haben, das heißt ja sogar bei Lukas dann, also zu Petrus, er wusste aber nicht, was er sagte, ne, als er irgendwie diese drei Hütten bauen will. Da ist er noch sehr, sehr eloquent, aber als sie runtergehen, da heißt es am Ende des Textes am Sonntag, während die Stimme erscholl aus dem Himmel, fanden sie Jesus allein und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Sie behalten das für sich. Es ist auch für sie irgendwie unerklärlich und außergewöhnlich. Und es bedarf einer Einordnung. Was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Himmlischen auf der einen Seite und dem so Irdischen auf der anderen Seite?
Genau, sie müssen es erstmal verdauen sozusagen. Wir haben bei den anderen Evangelien, bei Markus, das ist, glaube ich, haben wir dieses klare Schweigegebot, erzählt niemanden davon. Und hier haben wir die Jünger, die sagen, was ist hier passiert? Wie kann der Himmel hier reinbrechen? Wie ist Jesus bereits im Himmel? Wo gehört er hin? Wo stehen wir denn überhaupt? Und ich glaube, in dieser Frage, wo stehen wir denn überhaupt, können wir dann wunderbar in die zweite Lesung reinspringen, wo einer meiner Lieblingssätze steht, denn unsere Heimat ist im Himmel.
Wir sind im wunderbaren Philipperbrief im 3. Kapitel. Ein Brief, der deswegen ja besonders ist, weil Paulus eine sehr besondere Beziehung zu dieser Gemeinde in Philippi hat. Und er sagt diesen wunderbaren Satz, den du gerade schon zitiert hast, unsere Heimat ist im Himmel, als Zusage, als Feststehendes, woran nicht zu rütteln ist, spricht es dieser Gemeinde zu, nimmt sich sogar selbst mit hinein. Und trotzdem ist das ein sehr, sehr schöner Satz in der Mitte eines Textes, der, sagen wir mal, doch mit Ambivalenzen nicht geilst.
Ja, es wird knallhart in der Sprache des Paulus drumherum. Er redet von den Feinden des Kreuzes Christi, deren Gott der Bauch ist und die nur nach Ehre lechzen in den irdischen Sachen. Also es geht hier relativ heftig zu, aber, muss man auch sagen, das geht nicht an die Philipper gerichtet, zu denen hat er ja eine besondere Beziehung, sondern er schreibt über eine andere Gruppe. Und dann wird es die spannende Frage für uns, ja, wen meint er denn mit Feinde des Kreuzes Christi?
Das wird im Text selber auch eigentlich nicht aufgelöst, das muss man sagen. Also wenn ihr mal reinguckt und danach sucht, werdet ihr finden, naja, verständlicher wird es nicht, wer denn diese Feinde des Kreuzes Christi sind. Wobei, vielleicht doch. Denn es gibt einen Anhaltspunkt, zwei Anhaltspunkte vielleicht. Und die spielen rein in unsere große Linie des Ausblickens auf und der Verheißung. Diejenigen, würde ich jetzt mal formulieren und rückschließen, die sind Feinde des Kreuzes Christi, die sich nicht an dieser Beheimatung im Himmel festhalten. Die sagen, naja, das Himmlische ist das eine, aber das Irdische ist das Jetzt. Und diejenigen sind Feinde des Kreuzes Christi, die sich nur am Himmlischen festhalten, aber im Irdischen sich verhalten, als gäbe es kein Morgen. Und damit sind wir wieder in diesem Ausgespanntsein, zu wissen, dass es diese Heimat im Himmel gibt, zu wissen, dass Gott uns das Land schenkt, dass wir so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel und so weiter, ist ein Ausblick, ist eine Zusage, eine feststehende Zusage, aber sie verändert auch das Hier und Jetzt. Und ich muss an dieser Stelle auch im Hier und Jetzt mich anders ausstrecken, mich anders auf Gott beziehen. Und das sagt der Apostel Paulus eben auch sehr schön hier in diesem Text.
Ich sage mal direkt, ich bin ja kein Neutestamentler. Aber deshalb habe ich mehr Freiheiten, einfach mal meine Theorien rauszuhauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Paulus bewusst über die Leute in Korinth schreibt. Die hatten ja ein Problem mit der Auferstehung. Den musste er immer wieder predigen, wie wichtig die Auferstehung doch ist. Und vielleicht klingt das hier da auch an, dass er sagt, ja, Leute, ihr müsst euch, die Leute in Korinth haben es nicht verstanden, aber ihr müsst es verstehen. Wir richten uns komplett am Kreuz aus, weil wir wissen, da ist Auferstehung passiert. Da ist auch Jesus auferstanden, um in den Himmel zu gehen. Von dort wird er wieder herkommen. Und daran richten wir uns aus. Deshalb sind wir schon im Himmel verankert, weil Jesus Christus im Himmel verankert ist. Und das heißt zweierlei. Denn wenn wir wirklich die Heimat im Himmel haben, heißt es, wir haben ein Bürgerrecht, sozusagen. Wir wohnen da, das ist schon unsere Existenz. Aber wir haben auch eine Pflicht, jetzt schon auf Erden wie im Himmel zu leben. Also ein Leben, das der Nachfolge Jesu gerecht wird, im Hier und Jetzt in dieser Welt zu leben.
Ob er jetzt wirklich die Korinther korrekt anspricht, an der Stelle ist, glaube ich, ziemlich wagemutig zu behaupten. Aber er hat im Blick, dass es immer wieder Christen gibt, die anzweifeln, dass es darum geht, in diesem Spannungsfeld zu leben. Dieser Vers mit dem »Unsere Heimat ist im Himmel« geht in gewisser Weise weiter. Denn dann heißt es von dort, also von diesem Himmel her, erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, den Retter. Und dann, und das klingt ja fast wie das Evangelium, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt eines verherrlichten Leibes und so weiter. Also das heißt, da ist dieser Ausblick mit der Heimat im Himmel, dass auch wir verwandelt werden und zu himmlischen werden. Aber, und jetzt müssen wir doch einmal auf den Vers 17 gucken, nur dann, wenn es uns gelingt, tatsächlich Nachahmer Christi zu werden. Wir sollen Paulus nachahmen, Paulus ahmt Christus nach und so werden auch wir immer wieder neu zu denjenigen, die versuchen, wie Christus zu leben, die das Himmlische auf Erden schon versuchen zu realisieren und die auch damit teilweise schon verwandelt werden in diese himmlische Beheimatung hinein.
Denn wenn wir diese Nachahmer sind, und da kommen wir zum letzten Vers der zweiten Lesung, wenn wir diese Nachahmer wirklich sind, dann stehen wir fest im Glauben, beziehungsweise stehen fest im Herrn, heißt es da. Und da haben wir eine wunderbare Brücke wieder zurück zur ersten Lesung. Da wurde es ja dem Abraham als Gerechtigkeit angerechnet, dass er fest an den Herrn glaubte und seine Zusagen, wie ich ja vorhin gesagt hatte, als Perfektform. Er glaubte ihm schon fest. Und das gilt hier auch. Dieses fest sich in Gott verankern, im Hier und Jetzt, heißt eben, dass wir schon so leben, dass wir in dem Glauben leben, unsere Heimat ist im Himmel.
Ich schließe an deinen Brückenschlag zwischen den Texten direkt mal meinen Vers an, der nämlich aus dem Philipperbrief stammt. In Vers 17, also dem ersten Vers der Lesung am Sonntag, heißt es, ahmt auch ihr mich nach, Brüder und Schwestern, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Man hat am Anfang immer den Paulus sofort im Blick, ne, der das große Vorbild ist. Aber es heißt, achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Das heißt, es gibt noch ganz viele andere, die gar nicht namentlich aufgezählt sind, die mitten in der Gemeinde sind, die auch Vorbilder sind. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, jetzt auch gerade nochmal für die Fastenzeit, uns vorzunehmen, nochmal auf andere Vorbilder zu schauen, die es gibt, die auch Christus nachahmen, die in ihrem Leben etwas widerscheinen lassen von dieser himmlischen Wirklichkeit, zu der wir berufen sind. Und so wie das hier im Text klingt, sind es oft eben auch die eher unspektakulären Vorbilder. Es sind vielleicht die eigenen Eltern oder Großeltern, es sind Freunde, es sind vielleicht auch Menschen, denen wir in der Gemeinde begegnen, die einfach in ihrem Leben den Himmel schon ein Stückchen näher an die Erde bringen und uns die Zusicherung auch irgendwie mitgeben, dass Gottes Verheißung für jeden von uns auch zutrifft.
Und ich kann nicht anders, nachdem ich eben schon gesagt habe, bei diesem Vers Liebe, einfach den Vers 20 aus der zweiten Lesung mitzunehmen. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Und ich gebe zu, immer wenn ich diesen Vers lese, wird es ein bisschen kitschig in meinem Kopf, denn dann denke ich so, ja, Heimat ist da, wo das Herz ist. Und dann komme ich ratzfatz in den Himmel, ist das nicht schön? Aber der Vers ist überhaupt nicht kitschig, denn es ist eine Forderung. Es ist eine klare Forderung, die wir auch hervorgestellt haben. Im Hier und Jetzt habe ich eine Pflicht und ein Recht. Ja, ja, perspektivisch gucke ich auf den Himmel. Aber in mir muss doch etwas aufbrechen von der Herrlichkeit des Himmels. Wenn meine Heimat im Himmel ist, aber meine Füße fest auf dem Boden, wo scheine ich denn leuchtend auf? Wo werde ich denn ein Stückchen Himmel auf der Erde? Und was heißt es denn, Himmel auf Erden zu sein in meiner Nachfolge? In dem Weg oder auf dem Weg, wie ich Jesus, Paulus und andere Gläubige nachahme? Und das ist eine Frage, die sich natürlich perfekt anbietet für mich, vielleicht auch für euch, für die Fastenzeit. Und poetisch zu fragen, wo bricht in mir im Alltag Himmel auf? Wo leuchtet Herrlichkeit in mir auf, wenn ich fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehe?
Wenn ihr jetzt irgendwie den Überblick verloren habt, wo denn eigentlich Himmel und Erde sind und was es in unseren Texten alles sonst noch zu entdecken gibt, dann können wir euch wie immer empfehlen, dass ihr unterhalb des Podcasts einfach in die Shownotes hineinklickt und dort findet ihr die Verlinkung unserer Texte mit auch den entsprechenden Auslegungen bei uns auf der Seite www.inprincipio.de.
Viel Freude beim Bibelentdecken.